Meine sehr verehrten Damen, Herren und alles dazwischen, das ist die Midlife Crisis. Ein Podcast von und mit Maike Schumacher. Was passiert eigentlich, wenn eine 50-jährige Frau, die mitten im Leben steht, zum ersten Mal über Sex spricht? Finden Sie es heraus. Viel Spaß beim Zuhören. Life Crisis.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 75 von MILF Life Crisis. Schon wieder geht mein Grinsen von einem Ohr zum anderen, denn mir gegenüber sitzt eine Frau. Also, ich glaube, ich habe ganz am Anfang von meinem Podcast eine Wunschliste geschrieben. Ich erzähle euch das ja immer so gerne, weil es ist für mich ein wahnsinniges Highlight, was für Gäste und Gästinnen hier sitzen. Und diese Frau, also in den kühnsten Träumen hätte ich es nicht gewagt, daran zu denken, dass es wirklich passiert. Mir gegenüber sitzt, boah, ich muss fast weinen jetzt gerade, ehrlich.
Bitte auf.
Paulita Pappe. Leute, wenn ihr Paulita nicht kennt, erstmal hört ihr euch die Folge an, danach könnt ihr sie komplett von oben bis unten auschecken, aber jetzt ist sie erstmal bei mir im Gespräch. Paulita ist nämlich Pornoproduzentin. Sie ist auch noch Direktorin von dem Ganzen, ist Darstellerin, hat unter anderem Lustery gegründet, hat einen eigenen Podcast, der Pauli hoch 2 heißt und ist einfach eine unfassbar tolle Frau. Danke, Paulita, dass du heute hier bei mir am Küchentisch sitzt.
Ich danke dir. Es ist mir eine große Ehre und ich freue mich so sehr auf das Gespräch.
Der Einstieg war schon so schön. Wir haben nämlich getextet. Ich habe übrigens ihre Nummer jetzt, Leute. Ich habe Paulitas Handynummer. Wir haben getextet heute Morgen so, ey, ja, Maike, wie machen wir das jetzt mit On Demand? Also von zu Hause aus aufzeichnen und dir war gar nicht bewusst, dass das hier am Küchentisch stattfindet.
Oh Mann, mir ist das so peinlich und ich will mich aber nochmal entschuldigen. Ich habe irgendwie, weißt du, es sind in letzter Zeit irgendwie viel und da geht mal auch Infos runter in meiner E-Mail. Es tut mir total leid, aber ich freue mich umso mehr, dass ich das dann gecheckt habe und dass ich das noch ein bisschen verspätet, aber noch
überhaupt gar kein Thema habe. Ich finde es sowieso großartig, dass du dir die Zeit nimmst. Ich meine, bei dem, was du alles machst, du rockst ja richtig. Also du hast jetzt auch, es gibt so eine neue Fernsehserie, habe ich vorhin noch gesehen. Du produzierst selber, du bist Darstellerin, du bist eine One-Woman-Show und bringst so gutes Zeug auf den Markt. Das möchte ich gleich als allererstes sagen, weil du machst, wie könnte man das nennen? Also du hast dich selber bezeichnet auch als Porn Evangelist.
Ja, genau.
Was bedeutet das, Paulita?
Ich glaube, für mich heißt das, dass ich gerne mit Pornos oder durch die Pornografie, die ich schaffe, den Menschen näher bringen will, wie frei sie sein können in ihrer Sexualität. Also ich will gerne was anbieten, nicht nur darüber sprechen wir gleich, also nicht nur, indem man irgendwie Spaß hat, indem man die Pornos schaut, aber für mich ist es auch wichtig, dass wir gesellschaftlich einen anderen Umgang mit Sexualität finden. Und ich versuche sozusagen meinen Teil, ne, es gibt, glaube ich, so viele Menschen, die daran arbeiten, dass wir alle freier werden. Du ja. Mit deiner ganzen Arbeit und deiner Aufklärungsarbeit, die ich hier treibst. Und eben so viele Frauen vor allem, finde ich auch, aber auch nicht nur. Genau, und ich tue meinen Teil sozusagen aus der Film-/Porno-Ecke.
Ja, das ist nämlich auch was, was ich so unglaublich finde. Also es ist ja so verpönt, Pornografie ist so verpönt, aber es wird die ganze Zeit konsumiert. Punkt. Ne? Ich habe das auch vorhin gesagt mit dem, dass du dir wirklich die Zeit nimmst, hier zu sein, um an meinem Küchentisch zu sitzen. Weil es fühlt sich ja auch für dich als Hörer oder Hörerin so an, als wärst du hier mit am Tisch. Und so fühlt sich dieses Gespräch für mich auch an. Ja, dass wir das eben nicht, es gibt ja ganz viele Podcasts über die Ferne, dass man so eine Distanz hat, aber diese Nähe, die glaube ich, spürt man auch in dem Gespräch. Und gerade du als Frau, die ja eigentlich immer von der Distanz beobachtet wird. Also auch gerade als Pornodarstellerin, jeder projiziert ja eine Fantasie in dich. Jeder produziert ein Bild in dich und benutzt dich ja eigentlich auf eine gewisse Art und Weise. Das kann man ja gut oder schlecht. Also das mal völlig ohne Wertung. Ich glaube auch, dass ich benutzt werde. Mhm. Ich mache jetzt auch extra, ich hatte meine Finger schon hochgehoben, keine Anführungszeichen. Weil ja, es gibt ganz tolle, schöne Bilder von mir. Und ich sag's dir ehrlich, auch ich benutze Menschen. Auch ich habe mir vielleicht schon mal bei meiner Selbstliebe, doch, ich sag's jetzt, ich sag immer was Peinliches, vielleicht den einen oder anderen Mann von einer Freundin benutzt. In meinen Gedanken.
Jetzt ist es raus. Ich liebe, dass du das sagst. Ich finde es ein super spannendes Thema, weil.
Oder?
Ja, ich glaube, das ist so heikel irgendwie. Die Leute haben so Angst davor. Ja. Und ich hab sogar das Gefühl, dass in neuen Generationen oder in letzter Zeit das Thema wurde, auch in den Medien, oder immer wieder eigentlich dieses, ne, Menschen objektifizieren. Ja. Menschen, was du gerade gesagt hast, Menschen nutzen, ne, Menschen zum Objekt machen. Und ich denke mir so, das ist ja nicht so schlimm. Beziehungsweise, das muss gar nicht schlimm sein.
Ja.
Ich bin eine große Befürworterin für Fantasien und irgendwie zu unterscheiden, was ist Fantasie und was ist Realität.
Richtig.
Und ich glaube, das ist ein großes Geschenk, was wir Menschen haben, ein großes Vermögen, was wir können. Wir können uns Sachen vorstellen im Gehirn, in unserer Vorstellungskraft, die wir natürlich nicht eins zu eins in der Realität ausleben möchten.
Genau.
Oder ausführen möchte.
Es gibt so viele Themen ja von uns Frauen, dass wir uns was vorstellen, was wir niemals in der Realität machen würden.
Eben. Und ich meine, hätten wir diese Möglichkeit nicht, gäbe es keine Kunst und keine Literatur und gar nichts. Also gäbe es keine Kultur.
Ja.
Ich meine, die Kapazität, also dass wir es können, dass wir das machen können mit unseren Gehirnen, wie wir uns was vorstellen, eine Geschichte ausdenken, so. Das ist total schön. Das ist unsere Superkraft, ja. Und gerade wenn es auf Sexualität kommt, dann kriegen die Leute Angst davor, weil sie eben gerade diese Linie zwischen Fantasie und Realität nicht auseinanderkriegen.
Ja.
Und ich finde das so wichtig zu sagen, so hey, genauso wie auch mal, weißt du, eine Mutter auch kurz drüber nachdenkt, oh, dieses Kind könnte ich jetzt aus dem Fenster rausschmeißen, weißt du? Tut sie natürlich nicht, so, nee, aber es ist gesund und kurz für diesen Moment zu sagen, würde ich aber gerade in dem Moment was gerne machen. Genauso ist es gut und gesund auch für uns, Fantasien in unserem Kopf auszuleben, die auch vielleicht, ja, nicht richtig in Anführungsstrichen, oder die vielleicht sogar verwirrend oder ja, abstoßend sein können für andere Menschen und für uns selbst sogar auch, nachdem wir, ne, Selbstliebe, was du jetzt haben.
Ja, und dieses Scham im Kopf, so, oh Gott, was habe ich da gemacht? Das versuche ich mir wirklich. Also ich habe ja auch, es gibt eine Folge, die heißt Meditation oder Masturbation, weil für mich ist Masturbieren meditieren, weil ich mir viel Zeit lasse und ich begebe mich in Gedanken rein. Ich brauche auch eine Geschichte im Kopf. Früher hat hervorragend Robbie Williams funktioniert. Der funktioniert jetzt leider nicht mehr. Und ich brauche einfach eine Idee von einem Mann in meinem Kopf, den ich mag.
Spannend.
Den ich sympathisch finde und der ein Charakter ist und der wirklich, wo ich mich sicher fühle, weil das habe ich ganz stark gelernt in den letzten Jahren. Mein Kink ist ein ausgeglichenes Nervensystem oder ein beruhigtes Nervensystem. Und da.
Du hast aber abstruse Fantasien.
Ja, oder? Total crazy, Leute. Schlackern euch jetzt schon die Ohren.
Spannend. Darf ich dich was fragen?
Unbedingt.
Schaust du denn Pornos?
Ja.
Was für Pornos schaust du?
Ja, leider viel Mainstream, ich muss es sagen.
No shaming hier.
Ja, aber das ist super, dass du gleich auf den Punkt kommst. Es gibt eine Plattform, die du gegründet hast, die heißt Lustery. Mhm. Was sieht man da für Pornos? Welche Art von Pornos sieht man da?
Ich nenne das total gerne dokumentarischer Pornos.
Oh.
Weil es, ne, eigentlich würde man sagen Amateur-Pornos, ne, so im. Aber es sind alles Paare, also echte Paare, die eine Beziehung zueinander führen im Privatleben.
Ehrlich?
Und die nehmen sich selbst auf. Genau. Und deswegen sage ich dokumentarisch, weil das sind Menschen, die eh miteinander Sex haben, die eh einen sexuellen Dialog miteinander führen, manche seit Jahren. Und wir schreiben denen überhaupt nicht vor, was sie machen sollen oder was sie nicht machen dürfen. Selbstverständlich alles im Rahmen der Einvernehmlichkeit, aber das ist gegeben. Und die nehmen die Kamera und wir sagen denen so, hey, hab Spaß. So, versucht die Kamera zu integrieren. Ne, hab Spaß dabei, euch selbst zu filmen und genau das zu machen, worauf ihr Lust habt und was euch Lust und Spaß bereitet.
Oh, wow.
Und dabei versuchen wir, unterschiedliche Menschen zu haben. Ne? Wir versuchen schon irgendwie eine Diversität an Körpern, Identitäten, Sexualitäten, sexuellen Vorlieben, Sexualpraktiken zu zeigen.
Mhm.
Genau, aber wir versuchen das wirklich eben authentisch darzustellen. Also, dass die Leute sich selbst einfach darstellen, wie sie möchten. Natürlich gibt es ja immer eine Performativität an der Sexualität.
Ja, wenn man weiß, genau.
Wenn man weiß, ich werde aufgenommen. Ja. Klar, aber das ist ja, muss ja nicht schlimm sein. Das heißt ja nicht, dass ich nicht ich selbst bin, auch wenn eine Kamera mich filmt.
Stimmt.
Weißt du?
Stimmt.
Und ich meine, weißt du, wenn ich ein One-Night-Stand habe, da gibt es auch einen gewissen Grad an Performativität. Oder,
ja.
Oder auch wenn ich mit meinem Partner, Partnerin von 10 Jahren bin, da gibt es ja auch einen Teil. Also ich finde das überhaupt nicht schlimm. Genau, aber wir versuchen eben, dass erstmal die Leute sich vorstellen und dass wir ein bisschen von denen erfahren, dass wir sozusagen die Menschen erstmal kennenlernen und deren Beziehung auch.
Mhm.
Und dann erst sehen wir, wie sie Sex haben.
Wow, das ist ja auch eine Bezahlplattform, richtig?
Ganz genau.
Und das finde ich so großartig. Ich jetzt kommt mein Charme-Moment wieder. Warum habe ich dafür noch kein Geld ausgegeben? Weil das ist ja so eine Riesendiskussion, ne?
Ja.
Also auch, ist dann ein Kamerateam vor Ort oder machen die das wirklich selber mit ihren Handys oder beziehungsweise mit ihrem Material wird das gefilmt?
Bei Lustry machen die das selbst. Wir sagen sogar, es darf wirklich niemand Externes im Raum sein, außer die sind Teil von der Szene.
Ah, okay.
Weil wir wollen versuchen, dass es so intim wie möglich ist. Mhm. Und dass wir sagen auch so, hey, nehmt euch die Zeit, wenn ihr anfängt zu drehen und irgendwie der Vibe nicht passt, dann lasst das doch, dann versucht ein anderer Tag, wenn es sich richtig, also es soll sich richtig anfühlen und es soll wirklich so, ihr seid für euch da. Und ihr macht das erstmal für euch, auch wenn ihr Spaß dabei habt, daran zu denken, jemand wird mich sehen. Das ist ja auch Teil von der Sexualität, zu sagen so. Mm. Aber versucht wirklich bei euch und miteinander zu sein.
Okay, weil das Thema, dass man für Pornos Geld bezahlt, ist total wichtig. Das nicht nur wegen der Qualität, sondern auch, wieso finde ich jetzt nicht die richtigen Worte? Es wird oft Schindluder damit getrieben, dass irgendwas gefilmt wird, heimlich gefilmt wird oder dass es nicht einvernehmlich ist oder sonstiges. Es gibt ja also diese Diskussion gerade ja auch mit Deepfake Porn und so weiter und so weiter. Ist ja ein Albtraum.
Ja.
Ne? Ich hatte mal wirklich einen tollen Abend mit einem Mann, ist ein bisschen länger her. Und das war wirklich ein guter Abend. Und der hat aber dann danach gesagt, habe ich gesagt, es war jetzt eigentlich ganz schön mutig von mir, weil ich habe den im Hotel besucht.
Ja.
Habe ich gesagt, da jetzt so einem fremden Mann ins Hotel zu gehen. Und dann meinte er so, ja, hier sind Kameras.
Oh.
Und ich fand das habe ich ihm neulich auch geschrieben. Ich habe so ein bisschen Kontakt noch, das habe ich ihm geschrieben, weil das war so übergriffig. Und ich war an dem Abend Gott sei Dank sehr selbstbewusst, sehr... Du kannst mir gar nichts. Und er hat es natürlich nur witzig gemeint. Haha. Das war aber nicht witzig, sondern das war eine Drohung. Und ich habe ihm dann auch geschrieben, weil ich da im Zuge eben dieser ganzen Geschichte, die mich so aufgewühlt hat mit Colleen Fernandes, habe ich ihm das nochmal geschrieben. Du weißt du eigentlich noch, dass du das damals gesagt hast? Und er so, ja, hast du unser Filmchen noch nicht auf YouPorn gesehen?
Der hat daraus einen Witz gemacht.
Der hat daraus einen Witz gemacht. Das geht gar nicht,
gell? Nee.
Ist gar nicht witzig.
Nee.
Und deswegen, wenn das fair produziert ist, dann soll das Geld kosten. Punkt.
Ja.
Und es ist, ich meine, wir geben für so viel Scheißdreck Geld aus. Ich habe diese Diskussion so oft und für so wichtige Dinge keins. Okay, ich packe mich an der Nase.
Nee, aber absolut. Ich danke dir, dass du das Thema bringst. Ich finde das so wichtig. Und wie du sagst, weißt du, die Leute sind mittlerweile dran gewohnt, für Netflix, für Spotify, für was auch immer, ja, für all diese Plattformen zu zahlen. Tut man einfach. Es sind so Abos, die laufen, die vergisst man sogar. Ne?
Mhm.
Aber bei Pornos ist eben, das ist was anderes. Und da schämen sich die Leute. Ich habe schon Leute gehört, die sagen so, ach, da muss man schon echt irgendwie weird sein, dass man dafür was zahlt. Und ich denke so,
ehrlich?
Ja, es ist krass. Sex ist so schambehaftet.
Mhm. Immer.
Alles. Immer noch. Genau. Und ich denke mir so, genau, also für mich ist ganz wichtig zu sagen so, hey, alles, was nicht im Einvernehmen entweder aufgenommen oder veröffentlicht wurde, ist kein Porno. Ich finde, da muss man ganz klar definieren, das ist ein Verbrechen. Und ich finde, das muss man bei Namen nennen. Ich hasse das auch, ich sage das jetzt sehr, weil ich finde es wichtig, sowas wie dieses Racheporn oder noch schlimmer, ich traue mir das kaum zu sagen, Kinderpornografie. Ich finde das so schlimm. Ich denke mir so, hey, das ist Kindesmissbrauch. Das ist eine Graueltat.
Ja.
Das muss beim Namen genannt werden. Das muss dementsprechend auch verfolgt werden. Und ich finde, dass Pornografie zu nennen, das wird dem nicht gerecht so. Also ich finde, man muss, und das habe ich auch einmal mit jemandem, einem Politiker darüber gesprochen, dass ich gesagt habe, hey, man muss da genau sagen, worüber redet man?
Ja.
Redet man eben über Verbrechen oder redet man über ein legales Produkt? So. Und beim legalen Produkt, da kann man immer noch darüber reden, wie ist es denn produziert? Was sind die Bedingungen? Ne, kann man das besser machen? Was sind die Standards? Es gibt vieles. Also wirklich, ich habe sehr viel Kritik an der Industrie. Ne?
Ja.
Das ist kein Schlaraffenland. Vieles muss da besser laufen. Aber das ist immer noch, also wenn ich über die Industrie rede und wie, was für Sachen da schieflaufen, dann rede ich über die legale Industrie. Alles andere ist keine Industrie.
Ja,
das ist ein Verbrechen,
recht.
Mafia.
Du hast total recht. Ja. Weil da so viel passiert, was nicht in Ordnung ist.
Mhm. Eben, aber wenn man sagt so, ja, ich will, Pornografie gehört einfach zum Leben, es ist keine Inspiration und so weiter, dann muss man eben das auch akzeptieren als ein anderer Unterhaltungsprodukt in der Gesellschaft.
Richtig.
Da muss man einfach auch was dafür zahlen, weil es kostet ja das, was zu produzieren.
Ja, weil bei mir, ich brauche einen Film im Kopf. Also ich meine, Fantasie ist eine Geschichte oder was mit mir gemacht wird. Ich gebe es auch offen und ehrlich zu. Ich hatte jetzt schon länger keinen Sex mehr, aus mehreren Gründen. Es ist mir alles zu wild da draußen gerade. Mhm. Auch wenn ich jetzt hier dir gegenüber sitze in einem wunderschönen, frisch vom Flohmarkt gekauften Harness.
Sexy.
Das trägst du ja auch so gerne, solche Sachen. Aber das ist ja nur mein Außen. Also in Wirklichkeit, also ich liebe Slow Sex, Tantra, die ganze Richtung. Und ich möchte verliebt sein das nächste Mal. Weil alles andere, ich habe sonst keinen Orgasmus und es wird nur performativ. Die Maike turnt da rum und ne, ich brauche jetzt gerade ein bisschen Ruhe für mich selber. Aber da brauche ich eben den Film im Kopf und ich möchte wissen, oder so als Fantasieanregung, was mit mir gemacht wird. Also wie ich verwöhnt werde. Und dafür gucke ich solche Filme ja. Weil das ist einfach, ja, und die müssen auch gut aussehen, die Leute. Also zumindest für mein ästhetisches Empfinden.
Ja.
Es gibt ja oft so, gerade bei so, ich sag's jetzt wirklich, bei so krassen Pornos, das ist auch nicht so schön anzuschauen. Da wird ganz viel geschrien von der weiblichen Seite aus, wo du genau weißt, nee, das tut dir weh, Schätzelein. Ich will das nicht bewerten.
Ja.
Aber so manche Sachen, das kannst du wahrscheinlich besser beurteilen oder besser uns erklären, aber manche Sachen denke ich wirklich, das ist eine reine Show, das ist ein Witz.
Das ist aber das Ding, ne? Man kann, das musste ich auch selbst lernen. Ich hatte auch manche Genres oder manche, ich sage jetzt mal, Firmenproduktionen, wo ich dachte, nee, das läuft nicht gut ab, ne? Und ich habe mich wirklich unwohl gefühlt beim Anschauen und dachte so, sowas würde ich niemals machen und so.
Okay.
Und dann habe ich wiederum viele Menschen kennengelernt, die genau in solchen Produktionen mitspielen, die mir gesagt haben, sag mal, was willst du mir vorschreiben, was ich machen und nicht machen soll, oder mir vorschreiben, wo ich da Spaß oder keinen Spaß habe, und musste halt erstmal schlucken und erstmal verstehen. Genauso wie wenn du Netflix-Film oder was auch immer im Fernsehen was schaust, kannst du nicht sagen, wie war die Produktion dahinter. Das weißt du nicht. Das sind Schauspielenden.
Ja,
es ist eine Show.
Genau. Es sind Schauspieler und es ist eine Show.
Ja, genau.
Ja.
Und deswegen, ja, die heult rum. Du weißt nicht, ob das eine Show ist oder ob vielleicht tatsächlich sie einen schlechten Tag hatte. Ich sag jetzt nicht, dass es nicht vorkommt, dass jemand einen schlechten Tag hat oder dass es Arschlöcher in dieser Industrie gibt. Das gibt es. Das ist schrecklich. Jeder Fall ist eins zu viel.
Mhm.
So. Aber du kannst das nicht wissen, wenn du das
schaust.
Du weißt nicht, ob das eine Show ist oder was das ist. Um bei dir selbst, also um für dich gut zu fühlen, kannst du einfach den Porno eben dort konsumieren, wo du weißt, hey, die Produktionsbedingungen hier sind korrekt. Und wenn ich da jemanden sehe, die irgendwie rumbrüllt und heult, das ist eine Show. So.
Mhm.
Oder die hat halt Spaß dabei.
Mhm.
Auch wenn es jetzt nicht meins ist. Es gibt sehr viele Sex. Ich sag ja immer, es gibt ja vieles, was für mich vielleicht persönlich nicht in Frage kommt,
aber
was ich nicht genieße, ist ja okay, muss ich mir immer wieder anschauen, muss ich, weißt du? Aber es heißt ja nicht, dass andere Leute das gut finden.
Ja, da hast du recht. Ist es denn echter Sex vor der Kamera, wenn man so in der Produktion ist? Also nicht wie bei dir bei Lustery, sondern ist es echter Sex vor der Kamera oder kann man das so sagen?
Was heißt denn echter Sex? Ne? Das ist die Frage. Was heißt authentisch? Ich finde ganz oft, guck mal, ich bin ja auch Intimitätskoordinatorin für Film, also für nicht pornografische
Film. Was heißt dir das? Kannst du es uns kurz erklären?
Gerne. Es ist eine neue Position in der Filmindustrie, also in der nicht pornografischen. Ich habe mein Training bei Netflix gemacht und habe schon ich war beim Tatort und beim Netflix, Amazon, was auch immer. Und ich vergleiche das immer am besten mit dem Stunt Coordinator, weil ich glaube, so wird das viel klarer.
Ja.
Wenn du zum Beispiel eine Kampfszene hast im Film,
ja,
dann hast du einen Stunt-Coordinator oder einen Kampfchoreograf und diese Person weiß, also betreut den Dreh technisch und künstlerisch. Das heißt, er, sie macht eine Szene, die authentisch aussieht. Also es sieht so aus, als würden die Leute sich prügeln, aber die tun sich natürlich nicht weh, Und es ist alles simuliert und es sieht authentisch aus, aber das passiert in einem sicheren Arbeitsrahmen.
Ja.
So was Ähnliches macht eine Intimitätskoordination. Intimitätsszenen sind Szenen, die natürlich Sexualität enthalten, können aber auch Nacktszenen oder Arztbesuch sein. Also Szenen, wo die Darstellenden sich sehr verletzlich zeigen oder wo einfach ein höheres Risiko gibt, vielleicht nicht unbedingt physisch, dass man sich wehtut, aber auch auf ein emotionales oder psychisches Risiko. Und diese Szenen werden eben von Anfang an einfach professionell besprochen. Die werden analysiert, die werden besprochen mit allen Beteiligten und es wird einfach ganz klar definiert, was passiert da, wie machen wir das. Und der Sex wird eben simuliert. Da gibt es 1000 Millionen lustigen Tricks, was man macht, was man sich für Sachen irgendwie auf die Genitalien tut, damit da nichts herankommt.
Ja, echt?
Ja, ja, es ist nicht echt, so, ne? Und das, also, aber das, was als nicht echt bezeichnet wird, heißt normalerweise im Film, nichts berührt ein Genital. Also, Genitalien sind immer gedeckt und nichts kommt dran, ne?
Ja.
Also, genau. Und dann beim Porno gibt's eben Genitalkontakt und gibt's Penetration und alles Mögliche. Und dann ist es so, aber ich finde das immer lustig, weil man sagt so, ja, beim Film ist immer alles simuliert. Und ich sage so, Küsse nicht. Ganz oft, wenn zwei Darstellenden, Schauspielenden sich küssen, küssen die sich in Anführungsstrichen echt. Es ist Schauspiel natürlich, aber wo bleibt, weißt du? Und dann ist es eben die Frage so, was bezeichnet man als echter Sex? Wo fängt's an, wo hört's auf? Also im Porno gibt's Menschen, die sich sehr nah kommen, die physisch sehr nah kommen, die eben ne, sich gegenseitig penetrieren. Wo ziehe ich die Linie?
Ja.
Geht es darum, ob sie Spaß haben? Geht es darum, ob die Orgasmen echt sind?
Ja.
Und das ist, und die Antwort ist unterschiedlich. Hängt von Produktion zu Produktion ab. Manche Sachen sind total gefaked und ich finde wichtig zu sagen, so, hey, ganz viel Sperma, was du siehst, ist kein Sperma. Das ist.
Danke, dass du das sagst. Ich hätte nämlich da auch gleich noch eine andere Frage. Jetzt werde ich so richtig neugierig.
Ja, es gibt 1000
Ehrlich?
Tricks. Ja, es gibt wirklich 1000 Tricks. Ne? Also die
das habe ich mir nämlich auch wirklich schon mal gedacht. Da kann doch gar nicht so viel rauskommen.
Nee, das ist absurd. Es ist eine Fantasie. Da sind wir wieder. Aber klar, da gibt's, und das ist Kino. Da gibt's Tricks, wie du die Kamera, ne, du machst den Shot und dann gehst du weg und dann kommst du wieder und dann gibt's eine Spritze oder die Leute spritzen sich das manchmal direkt in den Penis rein.
Echt?
Ja. Und dann kommt's raus.
Ja,
genauso wie beim Film, du hast manchmal Tränen und manchmal sind es echte Tränen, und manchmal sind das Glycerin-Tränen.
Boah, ich bin da manchmal wirklich so, ich bin wirklich gutgläubig. Ich habe ja jetzt schon auch bei der ein oder anderen Fernsehproduktion mitgemacht und ich sollte es besser wissen. Und da hast du natürlich total recht. Ich auch so beim Squirten zum Beispiel finde ich das auch krass, weil das jetzt gerade so ein Thema war, die letzten 2 Jahre, wo das ganz neu auf, kannst du squirten? Also ich habe wirklich schon, als ich so noch gedatet habe und online über Apps gematcht habe, dann wirklich, also das war also einmal das Allerschlimmste, das war noch in München, Leute, das war nicht in Berlin. In Berlin spricht man da wirklich, muss ich sagen, schöner drüber. Der hat kein Hallo gesagt, gar nichts, der hat mich gematcht und auf Tinder kannst du squirten.
Jesus.
Alter. Und da habe ich schon echt ein paar Diskussionen mit Männern gehabt, squirten ist nicht gleich ein Orgasmus. Also es kann beides gleichzeitig sein, muss aber noch nicht. Ich habe es noch nie erlebt an meinem Körper. Ich finde es war mal so kurz davor. Das hat sich aber sehr, sehr unangenehm angefühlt bei einer Massage, bei einer Yoni-Massage. Aber wenn man das dann manchmal bei Filmen sieht, da fontänenweise, also wirklich, als hätte es einen Wasserschlauch dran. Das kann ja sein, dass es so ist, aber das ist nicht automatisch Squirten. Das wird doch auch dann sozusagen.
Ja, unterschiedlich. Ich glaube, bei Squirten ist es eher so, dass die Person, die Squirten sehr viel Wasser davor trinken, wirklich sehr, sehr viel, also so 2 Liter Wasser, um so richtig viel.
Ja, aber dann kommt es ja aus der Harnröhre raus und nicht.
Nee, tatsächlich unterschiedlich, manchmal ja. Also manchmal ist es eine Mischung, ne?
Ja.
Das ist ja alles sehr nah. Ne?
Ja, das ist Millimeter.
Aber ich glaube, das ist schon, wie gesagt, unterschiedlich. Aber meistens ist es schon Squirten, aber es ist halt sehr geübt, ne? Du hast dich da trainiert.
Ah.
Und ja, ich glaube, wie mit allem im Leben, ne? Wenn du deinen Körper immer wieder trainierst, fontänenmäßig zu squirten, ist es auch nicht vielleicht das Allerbeste unbedingt. So. Für manche Menschen vielleicht, alles hängt ja immer von dem Körper ab, so, ne? Für manche Menschen ist es überhaupt kein Thema, es passiert einfach, ist halt so.
Ja.
Und da bei anderen vielleicht eben nicht und die haben dann den Druck sozusagen so zu performen. Das ist ja immer, sag ich, bei Pornos. Ich finde, man kritisiert oft die Sache an sich, dass man sagt, so, es ist doch nicht normal, dass man das und das macht. Deswegen so, erstmal normal who cares?
Richtig.
Normal gibt's ja. nicht so, ja. gerade beim Sex.
Ja.
Aber es ist halt, es gibt Praktiken, die schon risikofreudiger sind oder extremer, ich weiß nicht, wie ich das bezeichnen soll, oder ja, vielleicht gewaltvoller, in, trotzdem in Einvernehmen Sinne. Und dann gibt's Menschen, die eben drauf stehen, und es wäre gut, wenn Produktion eben dann nur die Produktion, die sich fokussieren auf eine bestimmte Praxis oder ja, BDSM-Technik, was auch immer, dass die eben nur mit Menschen arbeiten, die halt Bock drauf haben. Und das tun sie auch. Und dann ist es ja okay. Das Problem ist, wenn es diesen Druck gibt, ne, wir müssen so viel Material rausholen. Du hast gerade eine Saturation des Marktes, ne, weil so viel Zeugs da draus ist. Und dann kommt noch KI um die Ecke.
Oh.
Und dann kommt es natürlich zu Situationen, wo dann Menschen irgendwie unter Druck gesetzt werden, irgendwas zu machen, wo sie vielleicht nicht so Bock drauf haben oder so weiter. Was natürlich nicht okay ist.
Ja.
Aber es ist alles eine Frage der Produktionsumstände. Und die kann man verbessern. Genauso wie sie man in der Musikindustrie und in der Filmindustrie verbessern kann. So,
absolut.
Da gibt's ja auch genügende Beispiele.
Ja.
Muss ich ja alle nicht nennen.
Ja.
Ne? Genau.
Ja, da hast du total recht. Bevor wir jetzt weitersprechen, mich kribbelt's nämlich schon in den Fingern. Ich habe ein Geschenk für dich, liebe Paul.
Das freut mich.
Dieser Podcast ist ja empowered by Amorelie. Ich habe wirklich auch überlegt, boah, du hast ja schon, glaube ich, alles an Sextoys gesehen, was es auf dem Markt gibt, oder?
Du, es gibt so vieles. Ich glaube, alles kann man nie sehen.
Auf jeden Fall hast du dir was Schönes ausgesucht. Da freue ich mich. Das hat sich nämlich auch die Nike Wessel ausgesucht. Ich habe dir ein kleines Paket zusammengestellt. Und das überreiche ich dir jetzt.
Das ist ja wie Weihnachten und mein Geburtstag zusammen.
Und zwar ist es so ein bisschen kleines silbernes Spielzeug und eine Candle. Also wenn du sowas machst,
mega.
Das ist, kann man sich so ein bisschen mit Hitze spielen.
Man kann nicht genügende Buttplugs haben, sage ich immer.
Ist es so?
Ich glaube, das ist so.
Das ist ja echt extrem verpönt noch, ne?
Das ist toll. Das kenne ich.
Genau, Gleitgel und
Toy-Cleaner.
Toy-Cleaner.
Perfekt, sehr wichtig.
Absolut.
Weil man muss natürlich die Toys immer danach. Ich muss ehrlich zugeben, so direkt danach, das macht doch keiner, oder?
Nein, ich lasse sie auch noch ein bisschen liegen.
Ich schlafe manchmal mit denen so ein. So, ich kusche dann so ein bisschen mit denen. Nee, aber ganz gut. Ja, danke. Ich hatte meins war alle.
Sehr gut.
Sehr schön.
Habe ich auf die 12 getroffen. Apropos Amorelie. Midlife Crisis steht für ehrliche Gespräche über Lust, Leben und Selbstbestimmung. Und genau deshalb passt Amorelie so gut zu diesem Podcast. Weil sie Sexualität sichtbar machen. Ohne Scham, ohne Versteckspiel und mit ganz viel Stil. Amorelie feiert Frauen, die wissen, was sie wollen und unterstützt Selbstliebe als etwas ganz Selbstverständliches. Mit dem Rabattcode MILF, M-I-L-F, bekommst du 15% auf das gesamte Sortiment, auch auf reduziertes. 70 Euro Mindestbestellwert und der Code ist gültig bis zum 30.06.26.
Also greif zu.
Ja. Du hast gerade gesagt, man kann davon nicht genug haben, auch also Toys grundsätzlich. So ein Typ bin ich nämlich auch. Also ich mag Toys schon sehr gerne.
Ey, das ist lustig. Ich sag das, aber ich, also jetzt ganz privat,
ja,
benutze ich die gar nicht so viel.
Ehrlich?
Ja, weiche.
Du, das finde ich gut, weil schau, schon wieder hatte irgendjemand vielleicht eine Idee im Kopf. Hm. Das ist genauso bei mir, dass man denkt, ja, die wilde Maike, die immer so lebendig ist. Und in Wahrheit bin ich halt die Blümchensexfrau, die auf Slow steht. Ne? Also ich könnte mir schon die ein oder andere Spielart vorstellen an mir, aber nur mit einem Menschen, dem ich voll und ganz vertraue, mit dem ich zusammengewachsen bin und bei dem ich exklusiv bin. Das habe ich jetzt auch für mich entschieden. Weil dieses ganze offene Beziehung, das kann für ganz viele Menschen ganz toll sein. Aber da bin ich nicht.
Da bist du raus.
Da bin ich raus.
Ja, ist ja auch toll.
Kann man doch sagen, ne?
Auf jeden Fall kann man das sagen. Ich finde es so wichtig, dass man das für sich entdeckt. Und ich finde es so schön, dass du das sagst.
Ja.
Auch weil ich glaube, manche Leute würden sagen so, klar. Das ist normal, in Anführungsstrichen, so, ne? Und das andere ist ja das Komische.
Ja.
Aber eigentlich ist es total schön, dass wir auch Räume haben in dieser Gesellschaft, wo eben andersrum das Normale ist, so.
Ja.
Und ich glaube, manchmal ärgern sich die Leute, die sagen so, ach, in Berlin, du kannst ja gar nicht mehr sagen, du bist monogam, da wirst du schief angeguckt, so, ne? Und ich denke mir so, ja, natürlich ist das auch nicht gut. Also niemand sollte jemals schief angeguckt werden, egal was für eine Sexualität diese Person hat, ob die viel Sex, gar kein Sex, ne, was auch immer. Dennoch, nicht, dass eigentlich, ich muss immer schmunzeln, weil ich denke mir so, ja, aber die meiste, ne, normalerweise in der Gesellschaft wird man ja schief angeguckt, wenn man eben, gerade als Frau, wenn man eben nicht monogam ist, ne, dann ist man gleich eine Schlampe und so weiter und so fort. Und ich denke, wie schön zu sehen, jeder Mensch ist einfach anders und wir müssen alle für uns selbst einfach rausfinden, was funktioniert für mich. Absolut. Und das kann sich ja auch ändern.
Ja, eben. Ja. Wer weiß, also wirklich, wenn ich in einer vertrauten Beziehung bin und das funktioniert alles super und es ergeben sich Möglichkeiten oder da wird einfach ein Spiel draus gemacht und ich fühle mich einfach super sicher, dann vielleicht steht mir da die Welt noch offen. Also ich sag auch noch offen, weil ich weiß es ja nicht, was passiert. Ja. Ich lasse mich da auch gerne auf was ein. Ich habe nur jetzt echt die letzten Jahre getestet und das ist einfach so, es ist nichts für mich. Ja. Ja. Apropos schief angeschaut werden. Wie ist denn das, wenn du jetzt einen Mann kennenlernst? Du datest ja auch, ne? Das erzählst du ja in eurem Podcast Pauli hoch zwei. Ach, da freue ich mich auch schon. Ich bin nämlich eingeladen. Nächste Woche gibt es zur nächsten Staffel eine Party. Oh, da muss ich noch ganz kurz auch was erzählen, Paulita, weil das war so nett. Da war ich beim letzten Mal schon bei dir auf der Party eingeladen. Über eine Freundin, über die Tina Holmes bin ich dazu gekommen. Das ist ja eine ehemalige Amorelie-Mitarbeiterin, mit der habe ich auch eine Folge aufgenommen. Und ich hatte dich ja immer nur von wirklich Social Media gesehen oder im Fernsehen, ja. Also ich wusste, du bist diese berühmte Produzentin. Und dann kam ich da rein und das war ein ganz kleiner Raum, es war super nett arrangiert alles und hab meinen Mut zusammengenommen, hab dich direkt angesprochen, weil keiner um dich rumstand. Da habe ich gesagt, hallo, ich bin die Maike Paulita, ich bin ein Fan. Und du hast so normal reagiert. Das war wirklich so schnipp und weg war die Aufregung. Wir haben sofort geredet, kommst du zu mir im Podcast? Hat jetzt ein bisschen gedauert, aber ey, du bist so nahbar. Danke, danke dafür.
Danke dir, es war total, ja, ich habe mich immer so gefreut und es war so schön, dass du da warst.
Also mir ist es als auch am Wochenende passiert, hat mich auch eine Frau auf dem Kollwitzmarkt angesprochen, die kennt mich auch über Instagram. Ach, cool. Und die war richtig aufgeregt, hat richtig der Mund gezittert, weil sie war mit ihren Freundinnen aus Frankfurt da und sie so, ich bin das erste Mal in Berlin und ich folge dir schon ganz lange auf Instagram und jetzt, dafür habe ich gedacht, ich traue mich, dich ansprechen. Ich mag das total gerne, angesprochen zu werden.
Ja, voll.
Geht es dir auch so?
Doch, schon, auf jeden Fall. Wenn die Leute wirklich nett sind.
Ja,
so, ne?
Und da möchte ich wieder den Bogen mit dem schief angeschaut. Also wenn du datest mit Männern, sprechen dich auch Männer irgendwo auf der Straße an, ich habe dich im Film gesehen? Oder wie läuft das?
Witzigerweise werde ich gar nicht so oft angesprochen. Also wenn, jetzt nicht so blöd, ne, von wegen, sondern eher von Menschen, die wirklich, ja, nett sind und sagen so, hey, ich mag, was du machst, ich finde deine Arbeit cool und so. Und dann sage ich so, du, danke, das höre ich gerne, weil man hört auch anderes.
Ja.
Man hat oft zu kämpfen, gerade auf Social Media und so. Und das ist total nett, eine Erinnerung daran zu haben, warum mache ich das überhaupt hier so, ne? Warum gebe ich mir das alles? Und dann gibt es Menschen, die sagen so, hey, für mich war, ne, ist dein Buch, deine Arbeit irgendwie wichtig. Es hat mich weitergebracht, hat mich auf andere Gedanken, auf andere Ideen, ne, hat mich inspiriert, hat mir geholfen. Dann gehe ich mir so, cool, ja, dafür machst du es halt.
Ja.
Aber mit Männern und Frauen und nicht-binären Menschen sind in der Regel ein bisschen entspannter und lockerer, weil die selbst ja angeeckt haben an der Gesellschaft.
Ja.
Aber ich muss sagen, es ist schwierig, als Sexarbeiterin zu daten.
Ja, klar.
Ja, es ist nämlich so, dass viele Menschen vielleicht auch in Berlin natürlich sind die Leute auch anders drauf und so, ne? Ich bin in einer Bubble und es ist nicht so, dass alle mich schief angucken erstmal. Und ich glaube so gerade auf Dating-Apps und so treffe ich schon viele Leute, die sagen so, ach, was machst du nochmal? Ach, wie cool. Auch würde ich gerne treffen. Also das so der erste Moment ist okay und es gibt Interesse. Aber ich bin kein Girlfriend-Material. Weißt du, wie ich meine?
Mhm.
Weil stell dir ja vor, wie würdest du mich deine Eltern vorstellen und sagen, hier, ich date jetzt eine Pornodarstellerin? Eine Pornodarstellerin kann man vielleicht treffen oder mit der Sex haben oder ja, vielleicht mal daten, aber jetzt so nicht so ganz ernst.
So was Spannendes anfangen,
ja,
mit
genau.
dir, ne?
Ja, aber es ist, ich habe ja sehr lange, habe ich auch nicht was ganz Ernstes gesucht, habe ich einfach, ernst, ich will das gar nicht so nennen, ich habe Menschen gedatet einfach für den Spaß und schon für das gemeinsame Erleben und so weiter, aber ich habe jetzt nicht groß weiter geplant. Und in dem Moment, wo ich aber auch gedacht habe, so, okay, ich möchte aber auch einen Mensch haben in meinem Leben, mit dem ich was aufbaue, auf lange Sicht, dann wurde es auf einmal schwieriger. Und auf einmal wurde mir klar, welche Leute daten mich überhaupt und dass das eben ausgeschlossen ist. Oder wenn ich mit Daten dann zusammen war, wurde das immer ein Thema und ein Problem, meine Arbeit. Auch wenn die das selbst nicht wahrhaben wollten. Aber Gefühle von, alles alle mögliche Gefühle von Eifersucht bis aber auch ganz viel Unsicherheit, was einfach immer eine Beziehung schwieriger macht. Ne? Und das gerade, ich sag, ne, wenn jemand eine Sexarbeiterin datet, ich finde, Regel Nummer 1, du musst klarkommen, So. Nee, aber ehrlich so, ne? Und du musst deine Unsicherheit, natürlich kann man über Sachen sprechen, natürlich ist man da auch in der Partnerschaft, um über Unsicherheiten zu sprechen, aber du musst erstmal bei dir, ne, klar sein und keine Vorwürfe machen, so, und ne, die Arbeit der anderen nicht als Problem sozusagen darstellen. Man kann ja sagen, hey, ich habe gerade Schwierigkeiten, irgendwie das und das, oder ich fühle das und das, das ist ja okay. Also klar, wir kontrollieren unsere Gefühle nicht. Erstmal was zu fühlen, ist halt okay.
Ja, ja, ja.
Aber zu sagen so, ne, das ist, also, aber das zu problematisieren, das ist dein Beruf, das Problem ist, oder das, was du machst. Ich finde, ey, lass das. Dann date keine Sexarbeiterin, so, weißt du. Es ist schon anstrengend, weil man selbst halt, gerade wenn, ich meine, Sexarbeiterin ist nicht gleich Sexarbeiterin, ne? Ich spreche jetzt natürlich nur für mich, wenn ich sage, es ist schon sehr traurig auch, wenn man immer wieder in Frage gestellt wird und das, was man macht, in Frage gestellt wird und das problematisiert wird. Schon, ne?
Also jetzt, ja.
Ja, ist nicht nice.
Nee. So. Vor allem, das ist ja auch, ich fand es auch faszinierend, als ich dich das erste Mal gesehen habe. Du bist wirklich eine wahnsinnig selbstbewusste, lebendige, sehr attraktive Frau. Also darf ich das sagen?
Ja. Natürlich darfst du es sagen. Ich sag's nochmal.
Ja, ist unfassbar hübsch. Punkt. Nein, wirklich. Und aber was ich ehrlich krass fand, du bist ja von deiner Körpergröße her sehr, sehr klein und zierlich. Wie sehr groß klein bist du, Paulita?
Ich bin 1,55.
1,55? Ja. Ich bin 1,65. Wow.
Ja, ich bin wirklich sehr klein. Schon immer gewesen.
Und also das ist jetzt auch nicht so, wie stellt man sich eine Pornodarstellerin oder eine Sexarbeiterin vor? Da würde ich will das überhaupt nicht bewerten, aber würde ich dich jetzt einfach so kennenlernen, wäre das nicht mein erster Gedanke. Das klingt ja total blöd, weil wie stellt man sich eine Ärztin oder eine Rechtsanwältin vor? Ist ja auch wieder immer das gleiche Spiel, aber wir so funktionieren Menschen normal.
Ja.
Du kriegst was, du hörst was und dadurch machst du dir ein Bild in deinem Kopf.
Klar.
Ich glaube, ehrlich gesagt, Pauli, das ist grundsätzlich ein Problem für Männer, selbstbewusste Frauen zu daten.
Absolut, ey, 100%, unterschreibe ich sofort, ne? Weil
und dann kommt noch so Funken drauf und noch ein Funken, oder?
Absolut, es ist witzig, weil Pauli und ich reden ganz viel drüber, weil wir beide einfach so, ne, ziemlich Power-Business-Frauen sind.
Ja.
Und wir sagen so, du, die leider, ne, du kannst mit den coolsten, progressivsten, eigentlich aufgeklärtesten Männern unterwegs sein, aber es gibt etwas ganz tief verinnerlicht, wo eine Unsicherheit hochkommt, ne? Und irgendwie schon, es hat natürlich, weil alles hat mit Sexualität zu tun, also nicht mit Sex so im Sinne von dem Sexakt, aber unser Selbstbewusstsein, unsere Identität, die Art und Weise, wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie wir uns angezogen fühlen, nicht unbedingt sexuell, dass ich sage, ich will mit dir jetzt, ne, ficken, so, aber einfach wie man miteinander agiert, das hat mit Sexualität zu tun.
Absolut. Auch.
Genau, und da sind leider gerade heterosexuelle Männer sehr schnell zu verunsichern. Oder die verlieren halt, wenn sie nicht das Gefühl haben, sie können was anbieten, sie können etwas lösen, sie sind ja der Provider, also ganz eigentlich total veraltete Rollenbilder.
Voll.
So, ne? Ja.
Ich glaube, wir sind auch da gerade in diesem Switch drin, wo es noch nicht so weit ist, dass ein Mann da richtig gut damit umgehen kann.
Leider, ja. Das ist meine Erfahrung. Ich habe wirklich so oft das erlebt, dass Männer einfach das Interesse verlieren, verunsichert sind, also einfach von vornherein sich denken, so könnte ich niemals.
Ja, ich habe auch schon den Spruch mal beim Daten gehört, naja, wenn du alles selber kannst, für was brauchst du denn dann einen Mann?
Genau. Ja. Und ich sage, so, du, ich brauche niemanden.
Ja.
Ich möchte gerne teilen.
Genau.
So, mein Leben und meine Erfahrungen und alles Mögliche. Mhm. So, ne? Aber ich denke mir auch so, warum soll ich jemanden brauchen? Also natürlich brauchen wir sind soziale Menschen, wir brauchen alle Freundschaften und Familie und so weiter, klar. Aber im Sinne von,
ich brauche einen Mann, um einen Ernährer zu haben oder der für mich Geld verdient oder sowas, gell?
Genau.
Ja. Ich hatte das jetzt eben selbst an diesem besagten Wochenende, wo die Freundin da war und ich auf der Straße angesprochen worden bin. Wir waren dann abends auf dem Konzert und hat mich nochmal jemand erkannt, was wirklich krass ist. Zweimal am Tag passiert mir normalerweise nicht. Aber irgendwie haben wir es so angezogen.
Ja.
Und dann hatten wir das Gespräch am Wochenende, weil ich dachte, ich wollte es einfach von ihr wissen, hast du dich unwohl gefühlt? Weil es gab so einen ganz kleinen Moment, da stand sie dann so ein bisschen abseits. Wir sind zu diesem Konzert hingegangen und ich war ein bisschen zurückgesetzt so. Und dann habe ich sie einfach gefragt, wie sich das für sie angefühlt hat, ob ich da was falsch gemacht habe, wie ich da in Zukunft eben anders damit umgehen könnte.
Ja.
Und da, selbst da hat sie gesagt, du, das war für mich okay, es war schon so ein kurzer Moment, okay, wow, die Wichtigkeit von Maike und so, das könnte mir ja suggerieren, ich bin nicht so wichtig und ich bin die Kleine. Das macht ja sofort was mit dem Selbstbewusstsein. Und dann war ihr Satz, ich bin gespannt, wie das ein Partner an deiner Seite hinkriegen würde.
Ah, wow.
Und da habe ich gedacht, ouch. Erstens und zweitens, ja, come on, ey, echt jetzt? Aber
leider hat sie recht.
Leider hat
das
sie recht.
Das ist das Schlimme.
Ja.
Ja.
leider hat sie recht. Und dann, das reicht also schon, wenn man eine selbstbewusste Frau ist, die jetzt eben angesprochen wird oder die halt einfach in der Öffentlichkeit steht. Und bei dir noch on top des, das ist ja Eskalation,
nackte
Unsicherheit von den Männern da draußen. Es tut mir wirklich leid, dass wir das jetzt auch so sagen, aber es finde ich halt echt hart. Ja. Ich kann das nachvollziehen, ich wüsste nicht, weil ich hatte ja auch eine Folge mit Marie, wo wir über ihren Escort-Service sprechen, wo ja ein Mann dabei ist, den ich, ja, jetzt wäre ich gleich ganz nervös hier mal wieder, den ich sehr attraktiv finde. Und da habe ich natürlich schon auch mal in meinem kleinen Kopf zusammengesponnen, was wäre das? Also jetzt mal völlig außen vor, dass der mir wahrscheinlich uninteressantes Hell findet. Aber darum geht's ja nicht, ist ja meine Geschichte in meinem Kopf. Aber ob ich das könnte? Mhm. Ob ich das könnte, mal wirklich mal realistisch gedacht, könnte ich einen Sexarbeiter daten? Ich kann es ja nicht sagen.
Interessant.
Ja, weil ich halt, dieses Eifersuchtsthema.
Ja gut, aber du hast ja gerade vorhin gesagt, du würdest gerne eine Beziehung haben, die sexuell exklusiv ist.
Ja.
Dann ist es natürlich mit einem Sexarbeiter schwierig.
Ja, also, aber das ist ja schon einfach für seinen Job, weißt du? Also bei einer offenen Beziehung sind ja auch Gefühle mit dabei.
Klar, das stimmt. Ja, ja, klar, nee, eben, das eben, gleich offene Beziehung heißt nicht gleich offene Beziehung. Natürlich ist Arbeit auch was anderes als privat.
Ja.
Klar, auf jeden Fall. Aber wenn man, ich glaube, das kann man nur für sich selbst beantworten. Und ich finde es ja okay, ich sage ja nicht, du, alle sollten Sexarbeiterinnen daten.
Ja,
weißt
ja,
du?
Ja, ja, ja.
Ich genauso. Und für mich ist es ja auch ein gutes Filter, weil ich bin zum Beispiel nicht monogam.
Mhm.
Und ich hatte schon öfters monogame Beziehungen, die einfach nicht gut gelaufen sind, aus mehreren Gründen. Aber darunter ist es schon sehr stark, weil die andere Person doch monogam war. Und vielleicht hat sie das versucht oder gewollt, aber dann war das einfach kein Match. Und für mich ist einfach, Sexarbeiterin zu sein und eben nackt in der Öffentlichkeit zu sein, so ein guter Start, weil ich mir so, hey, wenn du damit nicht klar
kommst, dann, ja, kannst du
genau,
eh
dann lass
lassen.
Es, weißt du, ja, kannst du eh gleich lassen. So, ja. Und dann ist das gut. Aber eben muss man auch nicht. Ich finde, ich habe aber eine Frage.
Ja.
Aber du musst sie natürlich nicht beantworten, wenn du nicht willst.
Das war halt super.
Hast du aber schon mal eine sexuelle Dienstleistung gekauft?
Nee. Nein.
Okay.
Es war eben, das ging um das Thema, dass ich eben den jungen Mann buche und weißt du, warum ich es nicht mache? Weil ich Angst habe, ich verknall mich in den.
Oh mein Gott.
Ja, wirklich, weil es ist, ich bin einfach ein wahnsinnig emotionaler Mensch und gefühlsbetont.
Ja.
Und mich macht es nur an, wenn der in mir was anklickt oder aktiviert, was ich richtig gut finde. Also es ist, wenn ich den nicht heiß, also da gehören so ganz viele kleine Attribute dazu, ja, wie der sich bewegt, wie die Ausstrahlung ist, wie die Chemie, wie die Energie zwischen uns beiden ist.
Ja.
Und das ist so der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, es ist natürlich auch eine finanzielle Frage. Und es wäre halt dann, also auch das, wenn selbst wenn ich mich emotional abgrenzen könnte, dann, und das ist dann gut, dann werde ich arm. Weil ich dann natürlich, ja, weil ich hatte jetzt echt, auch das sage ich, ohne mit der Wimper zu zucken hier vorm Mikrofon, echt lange keinen guten Sex mehr. Dann kann man wieder, was ist guter Sex? Für mich ist guter Sex, dass eben,
dass
da kann
Spaß
ich mal wann anders drüber nachdenken, beziehungsweise in einer anderen Folge sprechen. Aber ich wüsste halt, wenn der sich so auf mich einlässt, das wird mit Sicherheit sehr, 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 sehr gut werden. Und da würde ich das dann immer wieder haben wollen. Ich bin da noch nicht so an dem Punkt. Ich habe auch schon überlegt, auf so Partys zu gehen. Ich gucke jetzt einfach mal, was der Sommer mit sich bringt. Also jetzt im Moment konzentriere ich mich auf mich selber. Ich liebe es, Menschen wie dich kennenzulernen, Paulita, weil die einfach meinen Horizont erweitern. Du erweiterst meinen Horizont. Du erweiterst wirklich auch die Sichtweise auf Dinge. Die Maike vor 10 Jahren, ja, die noch in der Doppelhaushälfte saß, ist also da, wobei, da war ich gerade schon ausgezogen. Also vor 10,3 Jahren hatte ich mich ja von meinem Mann dann getrennt und die Frau, ich hätte dich verurteilt, gebe ich offen und ehrlich zu. Und das finde ich zum Kotzen.
Ich hätte mich selbst verurteilt vor 20 Jahren.
Ehrlich?
Ja. Ich dachte, ich erzähle das auch total offen, weil ich finde es wichtig zu sagen, ich mit 17 dachte, Prostitution und Pornografie sind das Werkzeug des Patriarchats, um Frauen auszubeuten. Ich habe wirklich, das ist so lustig, ich kann mich wirklich genau an den Tag und an den Ort erinnern und an die Diskussion mit einer Kollegin, mit einer Mitschülerin, da war ich noch in der Schule,
ja,
wo sie irgendwie, ich meine, sie war gar nicht, die hat einfach gesagt, ich weiß gar nicht, was sie gesagt hat, die hat gar nicht so leidenschaftlich darüber geredet, oder ich glaube, die hat gesagt, ja, weiß ich jetzt nicht. Und ich habe gesagt, nein, niemals im Leben würde eine Frau ihren Körper verkaufen, freiwillig. Ich habe wirklich so gedacht und hatte ein krass inneres Konflikt in mir, weil irgendwie habe ich mich auch total angezogen gefühlt nach Pornografie und nach diesem ganzen Sexarbeit-Thema, wo ich das Name, ne, der Name Sexarbeit nicht mal kannte.
Mhm.
Deswegen, ne, ich verurteile dich nicht, dass du mich verurteilt hattest, weil so sind wir alle so erzogen worden.
Es ging mir genauso. Ich weiß noch, wie es damals auf dem Land, da war ich auch so Mitte 30, Anfang Mitte 30, gab es die Dildo-Partys. Wie so Tupper-Partys oder jetzt Thermomix-Partys, dass da jemand mit Sexspielzeug. Hey, ich habe über die Mädels hergezogen. Und dann saufen sie sich ein Prosecco rein und dann kaufen die den Schmarrn. Hey, jetzt wird mein Podcast empowered bei Amorelie. Wenn du da drüben in meinem Schlafzimmer den Schrank aufmachst, huh, da ist alles an Spielzeug drin. Ne? Also auch da.
Party.
Und ich habe es auch verurteilt. Und das ist, glaube ich, wirklich die größte Wachstumsmöglichkeit eines Menschen ist, an die Dinge hinzuschauen, die dich am härtesten triggern. Ich sage jetzt extra triggern oder aktivieren, weil da sitzt was dahinter.
100%.
Gell? Diese Scham, da ist was, da wehrst du dich noch dagegen, da ist ein Schutzschild davor wie so ein Panzer.
Ja, genau, da muss man hingucken.
Genau, da lohnt sich hinzuschauen, weil daran wächst man nämlich.
Auf jeden Fall. Und ich liebe, dass du gesagt hast, Horizont erweitern.
Ja.
Weil ich liebe dieses Wort. Ich mache ja auch das Pornfilmfestival Berlin.
Ja, genau.
Du warst schon mal da.
Nein, noch nicht.
Ah. Musst du aber kommen.
Ja?
Ja, unbedingt. Okay, pass auf. Meine Lieblingsart, Pornos zu schauen, ist im Kinosaal mit 100 Leuten.
Ehrlich?
Ja. Und zwar nicht unbedingt, weil ich masturbiere dann ja nicht. Und das Pornfilmfestival ist halt so, wir zeigen nicht nur Pornos, wir zeigen Filme, Spielfilme, Dokumentarfilme, Kurzfilme, die sich mit dem Thema Sex, Sexualität, aber auch Feminismus, Queer sein und alles Mögliche auseinandersetzen. Und darunter auch sehr explizite Sachen, darunter auch, ich sag mal, Sachen, wo man sich das anschaut, sagen, okay, das ist jetzt ein Porno.
Ja.
Aber auch künstlerische Sachen und andere Sachen, experimental Sachen, die man jetzt nicht unbedingt als Porno bezeichnen würde. Aber ich lade immer wieder Leute dahin zu kommen, weil ich glaube, diese Erfahrung ist eben total bereichernd. Und ich habe das letzte Mal ein guter Freund von mir da eingeladen, der auch noch nie da war und der so ein bisschen, der nicht genau wusste, also der schaut schon privat Pornos, aber der wusste nicht so diese Situation im Kino mit
so vielen Leuten. Ja, ja, ja.
Und ich habe ihn aber überzeugt, ich habe gesagt, hey, ich versuch's einfach. Wenn es ja total unangenehm ist, dann stehst du auf und gehst. Weißt du, ist ja auch, da passiert auch nicht, da ist niemand nackt, da masturbiert niemand. Es ist wirklich so einfach ganz normaler Kino. So, da gibt's Studentinnen und queere Leute und ältere und jüngere und alles Mögliche so. Und er hat das gemacht. Und dann habe ich gefragt, wie war's? Und er meinte, hey, überraschend gut. Und er meinte zu mir, ja, ich war jetzt nicht erregt oder sexuell angetan, aber ich fand, dass diese Erfahrung meinen sexuellen Horizont erweitert hat. Und da dachte ich so, ja, genau. Es hat einfach, ne, es muss, und das finde ich das Tolle an Pornografie oder ne, an die Darstellung von expliziter Sexualität oder das, ja, die Auseinandersetzung mit Sexualität im Film. Es muss ja nicht immer, also ich finde, es gibt eine coole Sache, nämlich, das kann ich antören, das kann eine Masturbationsvorlage sein, das ist super, es kann Spaß machen, es kann inspirieren. Aber es kann eben inspirieren, nicht nur auf eine reine Erregungsebene, sondern es kann
auch künstlerisch.
Künstlerisch inspirieren, genau.
Oh.
Und ich finde, wenn du im Saal sitzt mit anderen Leuten, bist du eben nicht auf deine Erregung so fokussiert, sondern du hast eine andere Einstellung. Du schaust dir an und denkst ja so, okay, was macht das mit mir? Was macht das mit dem ganzen Saal? Total lustig manchmal, wenn der ganze Saal lacht oder du bist einfach, es ist eine soziale Erfahrung. Ich finde das, und dadurch, dass wir normalerweise nicht so oft über Sexualität sprechen im nicht privaten Kontext.
Ja.
Oder wir sehen keine nackte Körper an, oder wir sehen eben keine explizite Sexualität. Das ist etwas, was eher so eben nur im privaten Raum oder wenn dann im öffentlichen Sexraum oder so stattfindet. Aber in so einem Kino, was ja erstmal kein sexuellen Ort ist, diese Erfahrung, die tut was mit uns und ich empfinde das als sehr befreiend und viele andere Menschen sagen genau das. Die sagen nach so einer, ich mache auch gerne Screenings in Madrid, in Spanien ist auch eine andere Nummer als Berlin. Und die Leute kommen da raus und sagen, hey, das hat irgendwas mit mir gemacht und ich fühle mich irgendwie ein Stück freier.
Challenge accepted. Ich komme. Mach ich.
Yes.
Geil.
Und dann erzählst du davon.
Ja, genau. Das ist nämlich total wichtig, weil ich finde, wir als Gesellschaft müssen unsere Köpfe aufkriegen. Müssen. Wir sind so krass dabei und ich sage jetzt extra wir, weil ich mich dazu zähle. Ich habe auch Schranken im Kopf gehabt, Brett vorm Kopf gehabt, jemanden zu bewerten aufgrund des Äußeren. Also das ist mir hier in Berlin so abtrainiert worden, da werde ich ja gar nicht mehr fertig. Aber das war so schön zu sehen mit der Freundin, die zu Besuch war, dass die war so fasziniert und da wieder jemand und da wieder jemand und wirklich so, okay, wow, was sind das für Outfits, wow, wie bewegt die, es war wirklich wow, 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 wow und es war nur bereichernd, damit wir endlich aufhören. Ich habe mir früher Gedanken gemacht, also es ist ein ganz fuzzi Bubsi-Beispiel, aber eine kaputte Strumpfhose bedeutet, die Frau hat ihr Leben nicht im Griff. Die zieht was Kaputtes an, die ist nicht ordentlich genug angezogen.
Wow.
Ja, das gebe ich jetzt echt zu, die Münchner Frau. Und ich weiß, jemand von euch, die das hört, weiß ich, die denkt genau das Gleiche. Jetzt hier in Berlin, wenn du eine heile Strumpfhose anhast, dann stimmt mit dir was nicht, ehrlich gesagt. Dann hast du dein Leben zu krass im Griff. Dann bist du kontrollsüchtig. Oder?
Ja, ganz ins andere Extrem.
Ich hatte wirklich an dem einen Tag, ich hatte ein weißes Kleid an und so eine hautfarbene Strumpfhose komplett zerrissen. Dachte ich, gut, wir gehen tanzen, da muss ich jetzt keine neue anziehen. Da zieht man die nochmal an. Und das muss in unserer Gesellschaft aufhören, weil du hast keine Ahnung, was dahinter steckt. Man hat keine Ahnung, was der Mensch durchgemacht hat, mitgemacht hat, was dem gefällt. Was ist das für mich für ein Recht, mir rauszunehmen, jemand anders zu bewerten, weil er den und den Job macht? Das ist so, der ist was Besseres, weil er Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin ist, anstatt dem Müllmann, der heute mir vom Wagen zugewunken hat. Das ist nicht mein Recht. Punkt. Und ich finde, auch wenn es um Gleichberechtigung geht und alles und Männer und Frauen, da muss man wirklich alles inkludieren, auch die Menschen mit kaputten Strumpfhosen.
Auch die.
Oder?
Auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist für mich selbst limitieren. Also wenn ich so durch die Welt laufe und so ein starren Weltbild habe von den Menschen und ich sage, okay, der passt in die Kiste rein und der passt in die Kiste rein, ich verpasse vieles, weil die Realität ist viel komplexer und reicher und aufregender als das. Also ich denke mir so, es ist doof natürlich, wenn man so denkt und dann den Leuten verurteilt und dann die diskriminiert, das ist natürlich Kacke, so kann man sagen.
Ja, richtig und, Kacke.
Und aber ich denke mir so, hey, war für dich so. Du versperrst ja auch Einblicke in das Leben. Und heißt jetzt nicht, dass du jeden befreunden musst und mit dir, also weißt du, natürlich nicht, aber einfach, ja, die Welt ist so spannend. Mhm. Und wenn du nur das ist, was du zu wissen meinst, dann wirst du vieles verpassen einfach.
Richtig, und dann hast du, dann ist halt keine Horizonterweiterung, sondern dann bleibt man in seinem eigenen kleinen Gehirn drinstecken.
Ja.
Eine Sache habe ich noch, Paulina, bevor wir aufhören. Übrigens, alle Infos zu ihr findet ihr wie immer in den Shownotes. Das ist der Text in der Beschreibung. Beim Podcast könnt ihr draufklicken, könnt ihr alles gucken, kommt ihr auch auf Lustery, könnt ihr ganz offiziell, hiermit ist die Erlaubnis, dürft ihr euch Pornografie anschauen. Und findet es noch alles und auch, wo ihr Paulita findet, ihre ganzen Projekte und so weiter und so fort, dass wir schön Werbung machen. Eine Sache, das habe ich nämlich witzigerweise gesehen, weißt du, und es heißt ja immer so, also wenn, ich habe ja eigentlich mit dir nichts gemeinsam, so für mich jetzt, einfach mal nur für meinen Kopf. Ich finde, du bist so eine wahnsinnig tolle Frau und du machst was ganz was anderes im Leben als ich, aber es gibt immer wieder so Gemeinsamkeiten, wo man sich dann doch findet, also jetzt gerade mit dem Dating und überhaupt. Und da habe ich einen Ausschnitt von deinem Podcast gesehen, jetzt kommt was richtig Lustiges, jetzt denkst du wahrscheinlich, jetzt kommt was ganz Hochgetrabtes. Aber den habe ich gesehen von euch und da fand ich geiler. Ich habe vielleicht wirklich was richtig Krasses mit Paulita gemeinsam. Du hast es zu Pauli gesagt, du hast eine ganz lange Zunge.
Hast du auch eine ganz lange Zunge?
Zeig mal deine.
Okay, ich zeig mal meine, dann zeigst du meine.
Ja.
Deine.
Ja. Bis zum Kinn. Die geht bis zum Kinn. Okay, pass auf.
Du hast auch eine ganz lange Zunge. Geil. Okay.
Ich habe mit der Pornoproduzentin Paulita Pappel eine lange Zunge gemeinsam. Ist das nicht geil? Ich fand es so toll, weil es ist, ich kenne niemand.
Es ist ein Ding. Du könntest damit Geld machen. Just saying. Nee, also erstmal würde ich sagen, ich finde, wir haben viele Sachen gemeinsam, du und ich.
Okay.
Als Frauen, die ihren eigenen Ding machen und das durchziehen, auch gegen alles Mögliche.
Danke.
Ja, und ich bewundere total, dass du diesen Podcast machst. Ich finde das so wichtig. Und ich meine, wir haben kurz davor auf Mikrofon gesprochen, wie wichtig das ist, auch Sachen zu machen, wo alle abgeholt werden. So, ne? Ich finde, es gibt ja, ich sag immer so, es gibt viele unterschiedliche Arten, wie man Aufklärung machen kann oder wie man Räume schaffen kann, wo andere Menschen sich entdecken oder wie auch immer. Ne? Und eben, ich mache vielleicht Pornos und das ist vielleicht nicht für alle was. So, es ist ja auch okay, ist es das, was ich mache, aber ich versuche auch andere Sachen zu machen oder irgendwie oder innerhalb der Pornografie unterschiedliche Sachen zu machen, die vielleicht andere Leute ansprechen. Und ich finde, du bist so gut, irgendwie, du bist so ehrlich und so toll in diesem Podcast. Und ich glaube, das holt total vielen Menschen ab, die vielleicht manchmal ein bisschen Berührungsängste haben könnten und die aber durch dich sich dann trauen, vielleicht mehr zuzuhören.
Ja.
Ja, deswegen.
Danke. Oh, danke schön. Danke.
Und du kannst Geld mit deiner Zunge machen, wenn du möchtest, um den Podcast zu finanzieren.
Gut, jetzt schalten wir aber die Folge ab, weil das spreche ich jetzt erstmal privat, bevor ihr meine Zunge in irgendwelchen Filmchen seht. Danke, 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 Paulita, dass du da warst. Vielen, vielen Dank.
Danke dir für das schöne Gespräch.
Und wenn ihr Lust auf mehr habt von Milf Life Crisis, wisst ihr, was zu tun ist. Die Sterne drücken, die Glocke zum Abonnieren, es weiterempfehlen und einfach bei der nächsten Folge wieder zuhören. Ich wünsche euch, wo auch immer ihr uns gehört habt, einen schönen Tag, eine schöne Nacht oder was auch immer. Und ich sage tschüss. Tschüss, Paulita.
Ciao, Maike.
Du willst mich gerne live und in Farbe und persönlich kennenlernen? Dann komm doch einfach zu einem meiner Tanz-Dich-Glücklich-Events. Dort schaffe ich Räume und eine Tanzfläche ohne Bewertung, bringe Menschen raus aus dem Kopf und zurück in den Körper. Da entsteht Selbstvertrauen, Verbindung und pure Lebensfreude. Oder möchtest du was Besonderes für deinen Workshop, dein Seminar, dein Retreat, dein Festival, dein Female Empowerment Programm? Ich bring dir das emotionale Highlight auf dein Event. Schreib mir einfach. Alle Infos findest du auf meiner Homepage maike-schumacher.de oder auf Instagram unter Miss Maike Schumacher. Ich freue mich auf dich.